Daten heilen, der Gesundheitsdaten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mit Daten heilen. Und heute feiern wir auch eine kleine Premiere. Wir sprechen nämlich heute zu dritt. Und meine beiden Gäste, das sind einmal Alexandra Wittmer und Nicolas Karl. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Sehr schön, dass wir heute zusammen sprechen. Und ja, ihr beiden, ihr seid ja im ambulanten Bereich tätig. Nicolas, du in einer Praxis in Nürnberg. Und Alexandra, du bist in einer Ambulanz tätig. Und deswegen soll es heute um das Thema Digitalisierung und Gesundheitsdaten im ambulanten Bereich gehen. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage. Nicolas, wie sieht denn die aktuelle Nutzung von Gesundheitsdaten in einer Arztpraxis aus?
In den Arztpraxen haben wir so ein bisschen die Herausforderung, dass wir große Schnittstellenprobleme haben zu anderen Praxen oder auch in die Krankenhäuser rein. Das heißt, eigentlich arbeiten wir primär mit den Daten unserer eigenen Patienten, die wir selber erhoben haben. Und ich weiß nicht, wie es bei der Alexandra aussieht, aber bei uns in den Praxen ist es ja schon so, dass die Systeme nicht primär darauf ausgerichtet sind, die Patientenbehandlungen mit der Datennutzung optimal zu gestalten, sondern viele Dinge wie Abrechnungen gewährleisten sollen, eine Dokumentation in rechtlicher Sicht und Ähnlichem. Das heißt, auf eine medizinische Datennutzung in dem Sinne nicht optimiert sind. Und da gibt es oft große Herausforderungen, gerade auch wenn es um Geräteanbindungen geht, irgendwelche externen Geräte oder geschweige denn Gesundheits-Apps oder DIGAs, wo man mit Daten arbeiten könnte, da haben wir durchaus große Herausforderungen noch.
Mhm. Ja, Alexandra, du wurdest ja direkt angesprochen schon, dann vielleicht kannst du es noch ergänzen.
Ja, wir haben bis Herbst letzten Jahres, ehrlich gesagt, sogar noch mit Akten gearbeitet in der Ambulanz und sind dann erst auf ein PVS-System umgestellt worden, erstmalig. Und meine Datennutzung sah so aus, dass mir Patienten, wenn ich Glück hatte, kopierte Zettel mitgebracht haben, die ich dann schön abgeheftet habe und häufig auch behandeln darf ohne Daten und nur das, was sie vielleicht dabei haben. Und also bei mir sieht es, glaube ich, noch ganz anders aus. Es bessert sich so langsam, aber da ist noch viel zu tun und Luft nach oben, ja.
Was sind denn die größten Herausforderungen, mit denen ihr zu kämpfen habt? Nicolas, du hast eben schon das Thema Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Schnittstellenproblematik angesprochen. Was sind denn noch Probleme, Herausforderungen, die sich so im Rahmen der Gesundheitsdatennutzung und der Digitalisierung in Arztpraxen oder auch Ambulanzen stellen?
Also bei uns ist ein Problem, dass wir ja durchaus ja auch angehalten sind, bestimmte Gesundheitsdaten zu erheben von Patienten, zum Beispiel im Rahmen von so Disease Management Programmen, also DMP-Programmen, wo regelmäßig ja gewisse Daten erhoben werden, auch an die zuständigen Stellen übermittelt werden, aber in einer Art und Form, dass wir im Endeffekt die Daten, die wir erheben, gar nicht nutzen können. Also wir kriegen am Ende keine strukturierte Aufarbeitung, welches sind vielleicht die Patienten, die von uns die größte Aufmerksamkeit bräuchten, um deren Behandlung zu verbessern, sondern wir erheben ganz viele Daten oder Dokumentationsbögen nach Hautkrebs-Screening, die irgendwohin weitergeleitet werden, wo wir am Ende gar nicht wissen, wird überhaupt was mit diesen Daten gemacht, geschweige denn, dass wir irgendeinen Nutzen davon haben. Und das ist leider etwas, was im Arbeitsalltag natürlich auch frustrierend ist und auch in den Praxen dazu führt, dass jede weitere Datenerhebung, die irgendwie aufwendig erscheint, natürlich abgelehnt wird, weil man nicht noch mehr Arbeit machen oder haben möchte. Ein anderer wichtiger Punkt für mich ist immer, dass wir bei den Patienten schon merken, dass das digitale Mindset der Patienten auch noch besser sein könnte. Das fängt ja an, wie wir irgendwie unsere Personalausweise beantragen oder irgendeinen Führerschein oder ähnliches. Da sind andere Länder uns schon deutlich voraus. Und dass wir eigentlich gucken müssen, dass wir gesamtgesellschaftlich einfach mit der Digitalisierung besser umgehen. Dann ist es unseren Patienten auch verständlich, dass sie vielleicht nicht beim bundeseinheitlichen Medikationsplan, der in einer anderen Praxis per Handscanner 1 zu scannen wäre, eben nicht den QR-Code abschneiden und sich dann in den Geldbeutel stecken. Weil dann müssen wir wieder anfangen, alles von Hand abzuschreiben. So als ganz banal. Und das wird sich mit der EPA und allem ja fortsetzen. Wenn die Patienten da selbstbestimmt mitarbeiten sollen, brauchen wir einfach Patienten, die daran mündig sind, aufgeklärt sind und auch selbstbestimmt diese ganzen Sachen mit angehen wollen.
Ja, also zu diesem Thema Verbesserung der digitalen Gesundheitskompetenz ist ja auch mein Lieblingsthema. Kommen wir nochmal dann nachher speziell, aber ich würde erst nochmal zu Alexandra gehen. Wie sieht es denn bei dir aus? Was erlebst du denn als die größten Herausforderungen?
Also ich kann Nikolas nur zustimmen. Ich habe, also wir müssen keine Daten sozusagen so erheben, aber wenn ich zum Beispiel selbst Bögen oder Informationen von Patienten möchte, natürlich am liebsten schon vor der Konsultation an dem Tag, gibt es gar nicht, das ist überhaupt nicht möglich, dann setze ich die mit kopierten Bögen vor die Tür mit zum Klemmbrett, dann füllen die das aus, dann muss ich das zusammenrechnen oder mir anschauen, dann gebe ich das den Assistenten, die scannen das dann wieder ein. Das ist so der Prozess. Oder was ich auch sehr häufig habe, ist, was auch so sinnbildlich ist, wir haben viele Patienten, die überhaupt nicht fähig sind, Medikamente selbstständig einzunehmen. Also wir haben viele Pflegedienste, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da ist wirklich noch der Prozess so, sobald ich nur irgendwie 5 Milligramm irgendwo von irgendwas verändere, kriege ich solche Stapel per Fax zugeschickt, wo natürlich dann die Pflegedienste mich fragen, oh, sie haben was verändert, das muss jetzt in unserem Plan angepasst werden. Das dauert teilweise Wochen, bis das sozusagen richtig ist oder bis ich erfahre, dass irgendwelche Medikamente nicht mehr da sind oder sowas. Also auch nicht nur zu den Kollegen ist es schwierig mit den Schnittstellen, auch zu solchen, also zu Pflegeeinrichtungen, aber auch zu Physiotherapiepraxen, also eigentlich zu allem. Da habe ich habe keine Kommunikation dazu. Ja, und ich weiß auch gar nicht, was alles dann da so drumherum ist. Also natürlich, wenn man eine niedergelassene Praxis hat, dann weiß man sozusagen sein Umfeld und kennt das ja genau nach einer Zeit. Aber ich arbeite, würde ich mal sagen, auf dem Land. Das ist ein Flächenland. Da ist wenig, ja. Und auch das Miteinander und untereinander sprechen mit den anderen unterschiedlichen Leistungserbringern ist wirklich eine Herausforderung im Alltag, ja.
Jetzt gibt es ja die beiden Kommunikationssysteme KIM und TIM, die ja von der Gematik entwickelt wurden und ja auch schon teilweise im Einsatz sind. Also letzten Endes jede elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung läuft ja quasi über KIM. Ist das aus eurer Sicht etwas, wenn es denn dann etabliert ist und vor allem TIM, wo dann auch die Kommunikation eben mit dem Patienten möglich sein wird, was zukünftig dafür sorgen wird, dass das, was ihr gerade beschrieben habt, ne, dass die Informationen nicht fließen, dass die Kommunikation gar nicht so strukturiert möglich ist, was das verbessern kann?
Ich denke prinzipiell auf jeden Fall. Also bei KIM sehen wir jetzt schon die großen Vorteile. EAU ist ja einfach eine bürokratische Erleichterung, einfach, dass es per KIM jetzt weggeht. TIM hat man ja schon ein paar Pilotprojekten gesehen, wo es in Krankenhäusern benutzt wurde oder auch in Hamburg ambulant zwischen Apotheken und Praxen, dass es denen deutliche Erleichterung gebracht hat. Ich bin da bezüglich der Nutzung durch die Patienten einfach nur gespannt, wie der Authentifizierungsprozess dann sein soll, weil wenn das ähnlich ist wie bei der E-Rezept-App, dass die auch einfach ihre Karte brauchen mit der PIN, sich da freischalten müssen, sich bei der Krankenkasse authentifizieren müssen, ist das eine Hürde, die ich als zu groß erachte. Wir nutzen ja in unserer Praxis auch einen Patientenkommunikations, eine App, mit der die Patienten uns Chatnachrichten end-to-end verschlüsselt übermitteln können. Das wird gut genutzt, das wird viel genutzt, auch von älteren Generationen. Aber die Frage ist ja auch immer, wie wird es dann in den Praxen etabliert und eingebaut? Landet das auf praxisseitig im PVS oder nicht? Weil so wie es in den Krankenhäusern TIM eingeführt wurde, auf Smartphone-Basis, so wie ich das verstanden habe, müsste, glaube ich, aus Datenschutzgründen jeder ein eigenes betriebliches Smartphone haben. Ich glaube nicht, dass eine Praxis allen MFAs dann noch zusätzlich Smartphones nur für die Arbeit geben wird. Das sind so kleine praktische Details, wo ich einfach nur gespannt bin, wie es man dann umsetzen wird. Aber an sich sehe ich da schon großes Potenzial, einfach eben, so wie Alexandra das gesagt hat, die Kommunikation zu vereinfachen, da auch sich mal auf kurzem Dienstwege im Endeffekt auszutauschen zu Problemen, die dann eigentlich im direkten Austausch gar nicht mehr so große Probleme vielleicht dann sind. Hm.
Magst du noch was dazu ergänzen, Alexandra? Und ist alles gesagt?
Nee, ich glaube, Nikolas hatte einiges so gesagt. Bei uns gibt es kein KIM und auch kein TIM.
Okay.
Also ja. Ihr denkt wahrscheinlich, Gott, wo arbeitet sie oder was ist da? Aber ich meine, es ist doch gut, wir sprechen darüber und das ist so ein Abgleich mit der Realität, ja. Das ist das, was mich auch so antreibt, zwischen dem, was eigentlich möglich wäre und dem, was ich erlebe. Und was die Qualität der Versorgung so immens nach unten bringt, ja, die Patientenversorgung und die Qualität und das insgesamt für alle, die beteiligt sind, auch die Professionals in dem System, ist katastrophal. Und ich wünsche mir, dass wir dazu beitragen können, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und das zu verändern, ja.
Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Auch bei uns ist es so, dass die Uniklinik hier um die Ecke, die faxen uns die Befunde, wenn dann MRT gelaufen ist. Und da ist nichts mit E-Arztbrief oder ähnlicher Übermittlung. Rezepte werden da auch noch als Papierrezepte ausgestellt.
Da ja, bei uns auch.
Wir praxen uns manchmal auch so abmühen, wie wir wollen. Wenn das dann an der Schnittstelle an sowas hapert, dann ist es halt nicht einheitlich.
Kommen wir vielleicht zu einer anderen großen Anwendung, an der sage und schreibe ja inzwischen über 20 Jahre gearbeitet wurde, die elektronische Patientenakte, die ja jetzt in ihrer zweiten Version, also wir hatten ja 2021, kam ja die EPA raus, damals ja noch ohne Opt-out und auch nur von sehr wenigen genutzt. Und seit 15. Januar ja jetzt als Opt-out-Version, als EPA für alle. Und tatsächlich hat ja auch die Umstellung bei einigen schon geklappt, bei mir auch wenn es trotzdem sehr viele Fehlermeldungen und Abstürze gab, wie ich ja neulich auch berichtet habe. Dennoch, die EPA gilt ja so ein bisschen als die Königsanwendung, zumindest im Bereich der Telematikinfrastruktur. Welche Rolle spielt die EPA schon oder sollte sie zukünftig spielen in der Ambulanz oder auch in der Praxis? Vielleicht fangen wir diesmal mit dir an, Alexandra.
Ich glaube, ich würde gerne erst Nikolas Meinung dazu hören, weil auch wieder an dieser Stelle, bei uns gibt es das noch nicht.
Okay.
So, also gar nicht. Was ich momentan mache, die Patienten, also eigentlich jeden, fragen. Haben Sie das? Haben Sie sich schon darum gekümmert? Haben Sie mit Ihrer Krankenkasse auseinandergesetzt? Und haben Sie, ich frage halt fast jeden, haben Sie Ihre Krankenkassen-App auf Ihrem Handy? Benutzen Sie das schon? Haben Sie schon mal von der EPA gehört? Das sage ich ganz kurz und die Rückmeldung ist, naja, eher so sehr durchwachsen. Meine Daten kriegen Sie nicht. Also solche Aussagen bekomme ich sehr pauschal, die sollen das alles nicht wissen. Und ich habe dann wiederum nicht die Zeit, da ins Detail zu gehen. Also ich sehe gerade meine Aufgabe darin, eher mal Bewusstsein zu schaffen, dass es das gibt. So. Mehr noch nicht. Und ich hoffe, dass dass es sich sukzessive verbessert und auch, dass sowohl die Patienten als auch die Ärzteschaft den Vorteil sehen nach und nach, aber der muss relativ schnell sichtbar werden, sonst glaube ich, sehe ich die Kollegen eher nicht so gewillt, diese EPAs zu befüllen und das dann auch wirklich zu nutzen. Aber mal schauen. Nikolas, was sagst du?
Ja, wir hatten ja schon ein bisschen Erfahrung mit der alten EPA, sage ich mal, die im Praxisalltag einfach nicht nutzbar war, weil allein das Aufrufen der EPA manchmal 30 bis 60 Sekunden gedauert hat. Bei einer durchschnittlichen Arztkontaktzeit in der Hausarztpraxis, ich glaube, wir liegen da irgendwo allgemein in Deutschland bei 5 bis 7 Minuten, ist das einfach ein zu langer Zeitraum, um eine EPA aufzurufen. Wir hoffen jetzt, dass das mit der neuen EPA deutlich besser wird. Wir sind auch Teil der TI-Modellregion in Franken, können deswegen ja vorher schon ein bisschen starten zu testen. Aber der Zeitplan war halt dann doch insgesamt politisch, glaube ich, so ambitioniert, dass die Firmen noch nicht so ganz fertig waren, dass wir auf unser Update, was die EPA-Funktionalität voll hat, noch warten müssen. Das heißt, ich kann jetzt leider auch noch keine praktischen Erfahrungen damit berichten. Große Hoffnung setzen wir in die elektronische Medikationsliste ganz am Anfang, dass wir einfach einsehen können, sei es bei Vertretungspatienten, wenn die ein Blutdruckmedikament brauchen, nicht wissen, wie es hieß, können wir nachsehen, was wurde verordnet, was wurde abgegeben, fragen, ob das vielleicht das Medikament ist, was Sie meinen, ne, so als Beispiel. Und dass wir auch einfach wissen, was Sie sonst nehmen, dass wenn wir neue Medikamente verordnen, da keine Interaktion hervorrufen. Da haben wir große Hoffnung, sofern es denn schnell und gut funktioniert. Und das müssen wir nochmal sehen. Aber ich stimme auch Alexandra zu, wir hätten uns da noch bessere Informationskampagnen der Krankenkassen gewünscht, die Patienten besser aufzuklären. Die kommen natürlich mit einigen Fragen auch zu uns, die wir teilweise beantworten, teilweise aber auch an die Krankenkassen verweisen, weil es einfach den zeitlichen Rahmen manchmal sprengen würde. Wir merken schon, dass Patienten offen sind dafür, und wir erwarten den Nutzen ja eher so ein bisschen mittelfristig, nach einigen Monaten bis Jahren, bis sich peu à peu dieser leere Aktenordner, sage ich mal, gefüllt hat mit weiteren Informationen, hoffen dann aber schon auf einen deutlichen Mehrwert.
Ja, also gerade Medikationsliste, ich glaube, das ist tatsächlich, was auch schnell einen Nutzen dann aufzeigen kann. Ne? Also wenn dann tatsächlich eben Patienten, was weiß ich, in die Notaufnahme, in die Klinik kommen oder was auch immer, dass eben dann schnell abgerufen werden kann, welche Medikamente werden da aktuell eingerufen, denn die wenigsten Patienten vor allem. Wenn sie dann zahlreiche Medikamente bekommen, können die ja dann korrekt benennen. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich ein großer Vorteil, um dann auch eben die Verordnung von Medikamenten zu verhindern, die eine mögliche Wechselwirkung haben, etc. Also da hoffe ich auch, dass das wirklich schnell das Potenzial entfaltet, dass es entfalten kann. Lösen wir uns mal so ein bisschen von der Telematik-Infrastruktur-Gematik. Und kommen vielleicht so ein bisschen eher Richtung Apps und auch Richtung der Anwendung, die in erster Linie ja Patienten nutzen sollen, nämlich die DIGAs, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die ja als Verordnung dem Patienten ausgestellt werden können. Und ja, seit einigen Jahren, muss man schon sagen, ganz gut funktionieren, ganz im Vergleich zu den DPAs, wo es ja gar nicht funktioniert, bislang keine einzige gelistet ist, weil bislang die Kriterien so unattraktiv waren oder die Hürden so groß, dass es noch zu keiner einzigen DPA gekommen ist. Aber so im Bereich DIGA, da bist du, Alexandra, ja durchaus auch sehr aktiv. Erlebt man dich ja auch auf LinkedIn und so weiter, dass du darüber berichtest. Wie erlebst du das? Wie sehr sind DIGAs im Versorgungsalltag angekommen und welchen Mehrwert bieten die für Patienten?
Ich kenne ja die digitalen Anwendungen ja schon aus einer Zeit, wo sie noch nicht mal diesen Namen hatten. Also da haben wir sie noch Online-Programme genannt, also fast seit 10 Jahren. Und wenn ich meine Haltung vergleiche, die ich damals hatte und das erste Mal gesehen habe und dachte, was ist das denn? Ja, ich glaube, da sind momentan sehr viele ärztliche Kollegen und ich glaube, ich habe denen da einfach ein paar Jahren Vorsprung, weil ich gesehen habe, schon zu einem frühen Zeitpunkt, wie man digitale Lösungen im hybriden Kontext mit einer Patientenversorgung einsetzen kann, wie man das integrieren kann und was ich einen Mehrwert es bringt. Ich habe sie auch mitentwickelt und bin immer noch dabei, auch DIGAs mitzuentwickeln. Aber ich verschreibe halt auch in der Praxis recht viele und sehe, oh Gott, das, was wir da entwickelt haben und das, was dann wirklich in der Versorgung ankommt, da ist noch viel Luft. Das heißt, wir sind immer noch, ich würde sagen, im Entwicklungsstand bei DIGA 1.0, 2.0 und ich versuche gerade 3.0 mitzuentwickeln oder viele Erkenntnisse, die ich auch aus der Praxis, aus dem klinischen Alltag gewonnen habe, damit einfließen zu lassen. Weil viele Dinge, so wie man sie sich gedacht hat, sind dann doch nicht so einfach in der Arzt-Patienten-Interaktion umzusetzen. Und die Patienten brauchen da deutlich mehr Support. Das heißt also, um auf deine Frage rückzukommen, wir sind, also ich würde sagen, es geht nach oben, aber langsamer als manche denken. Manche sagen, es geht schon sehr schnell und manche sagen, es dauert viel zu langsam. Ganz klar meine Prognose, wir werden nicht ohne diese Lösung auskommen, wie wir sie nutzen und integrieren und der Mehrwert für den Patienten und natürlich auch für den Arzt, für seine Diagnostik und Therapie, da muss noch weiter, unbedingt weiterentwickelt werden. Da sind wir noch nicht am Ende angekommen.
Nikolas, wie ist das bei euch in der Praxis? Habt ihr schon DIGA verordnet? Kommen die Patienten von sich aus und wollen DIGA verordnet haben? Oder weist ihr Patienten darauf hin? Und welchen Mehrwert hast du schon ganz konkret erfahren?
Also wir verordnen DIGAs in speziellen Fällen, wo wir das Gefühl haben, dass das für den Patienten Mehrwert sein kann. Was wir so generell ich sag mal, in meiner allgemeinmedizinischen Bubble, wir sind relativ sozialisiert mit der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, relativ auf Evidenzfragen getrimmt. Und da haben wir von vornherein bei den DIGAs halt so ein bisschen eine Skepsis gehabt, weil die ja erstmal zugelassen wurden, ohne dass im großen Maße dann schon bewiesen wurde, dass sie einen Mehrwert haben. Und wir einfach relativ schnell eine ganz schöne Vielfalt an verschiedenen Angeboten hatten, die für uns in einem Umfang auch einfach schwer zu erfassen waren. Und dann auch, wenn man zwei verschiedene DIGAs für eine Fragestellung hat, welche nehme ich denn dann jetzt? Welche ist dann die bessere? Ich habe mir dafür verschiedene DIGAs auch mal Zugänge besorgt aus Arztsicht, um das auszuprobieren, aber das da klickt man sich dann auch tot und hat im Endeffekt dann auch dann hinterher keine wirklichen Mehrwert an Informationen. Wofür nutzen wir das? Wir nutzen es ganz gerne dann, wenn wir ein Mittel brauchen, um Engpässe in unserem Gesundheitssystem zu überbrücken. Sei es, dass wir auf Psychotherapieplätze warten und ähnliches. In solchen Fällen versuchen wir mal DIGAs als Ergänzung zu nutzen. Nichtraucherentwöhnung ist ein Thema, wo ja wenig auf Kassenleistung bisher möglich war. Sowas nehmen wir damit hinzu. Aber die Kontrolle des Effekts ist schwierig, weil wir auch ja in die Daten der DIGAs nicht reingucken können. Wir können gar nicht sehen, nutzen die Patienten das wirklich, wenn sie sich das Wiederholungsrezept holen oder einfach herauszufinden, ob das wirklich dann am Ende das Geld wert war, was dafür ausgegeben wurde, weil wir natürlich auch auf eine gewisse Wirtschaftlichkeit in den Hausarztpraxen auch achten. Und das ist schwierig als Einzelpraxis, da einen Überblick darüber zu bekommen, wenn man vielleicht 6 verschiedene DIGAs an insgesamt, also pro DIGA vielleicht 2, 3 Leute verschrieben hat, dann hat man da nicht wirklich ein Feedback. Und der Austausch in den Fachgesellschaften über dieses Thema findet nicht in dem Umfang statt, dass man da wirklich das Gefühl hat, da findet eine wissenschaftliche Diskussion statt bezüglich der Wertigkeit. Meine persönliche Einstellung ist, dass man solche neuen Dinge schon auch einfach mal probieren muss, um herauszufinden, ob es einen Mehrwert hat. Wenn ich es nicht probiere, weiß ich es ja nicht. Aber es ist halt ein strukturiertes Herangehen nötig und das habe ich bisher noch nicht so richtig finden können.
Hm, ja. Ja, das habe ich schon öfter gehört, dass Ärzte, Ärztinnen beklagen, dass sie eben dann die DIGA verordnet haben und danach quasi nichts mehr hören, ne? Also nichts über das Ergebnis hören. Zukünftig ist es ja so, oder es ist schon so, dass ja Daten aus der DIGA auch in die EPA fließen können und dann letzten Endes ja auch, sag mal, für die Behandelnden zur Verfügung gestellt werden. Ja, vielleicht ergibt sich da ja dann auch ein besserer Überblick. Aber alles in allem ist es, glaube ich, so, dass die DIGA derzeit noch eher so ausgerichtet sind, dass sie sich in erster Linie an die Patienten richtet und nicht quasi als ein Tool, das von beiden Seiten genutzt wird. Und ich weiß auch von einem Hersteller, den ich beraten habe, der tatsächlich auch mit dem Ansinnen, die Anwendung so zu entwickeln, dass sie für beide genutzt werden kann, damit gescheitert ist und genau das kritisiert wurde seitens der Zulassung, was ich nicht so sinnvoll fand, ehrlich gesagt, weil genau das sollte ja eigentlich der Sinn dahinter sein, dass die Ärzte, dass die Verordneten sich dann auch einen Überblick verschaffen können, ja, also welchen Verlauf nimmt das Ganze, ja, profitiert der Patient davon oder nicht und wo muss ich vielleicht eingreifen oder Patienten beraten, ja, wo läuft vielleicht die Anwendung auch fehl oder so, all das ist ja gar nicht möglich, wenn das quasi so eine Blackbox bleibt für diejenigen, die es verordnet, also da weiß ich nicht, wie eure, vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, was würdet ihr sagen, wie sollte das weiterentwickelt werden, dass das eben tatsächlich auch einen interaktiven Nutzen hat für beide Seiten.
Ja, also da würde ich gerne was zu sagen. Ich finde das da nicht, also ich weiß, dass es als Standalone-Lösung entwickelt worden ist und natürlich immer gerne der Claim ist, ja, wir wollen Versorgungslücken schließen. Ich finde das Wort ganz schrecklich. Das wirkt dann auch immer so und auch bei Patienten muss man da ganz toll aufpassen und wenn man auch in die Ärzteschaft kommuniziert, das ist so Mittel der zweiten Wahl. Wir haben keinen für dich, dann kriegst du jetzt so ein bisschen so ein Bonbon von uns, ne? So kommt das rüber und die DIGAs, die wirklich jetzt zugelassen sind, dauerhaft gelistet sind und die RCTs gemacht haben, in mehreren Studien nachgewiesen sind, das ist eine gleichwertige digitale Therapie, die teilweise mit jetzt Psychotherapie oder auch Physiotherapie standhalten kann. Und man muss da wirklich gucken, was kann Standalone sein? Zum Beispiel beim unspezifischen Rückenschmerz. Ja, ich hatte jetzt gerade, ein DIGA-Hersteller wird demnächst veröffentlicht bei mir im Videocast und Podcast. Da muss man nicht unbedingt immer als Arzt immer dahinterher sein. Es kommt auf die Indikation und auf die Diagnose ein. Da kann man das laufen lassen, ja, da muss man nicht immer nachfragen. Aber bei allen psychischen, aber auch neurologischen Themen, was natürlich nur mein Schwerpunkt ist, da ist ein Miteinander schon wichtig. Und wenn ich mich als Arzt oder Ärztin nicht dafür interessiere und in Austausch gehe, dann habe ich bislang und nach 2,5 Jahren Verschreibung die Erfahrung gemacht, dann sind die Patienten noch nicht mit an Bord. Das heißt also, ich verschreibe es, ich unterschreibe es, ich vertrage die Verantwortung. Das heißt, ich brauche auch aber ein Feedback aus dieser Anwendung. Viele Kollegen sagen dann immer, noch mehr Daten, habe ich keine Zeit für. Wir gucken uns auch Laborwerte an, deswegen finde ich es auch unsere Pflicht zu lernen, uns auch solche Daten aus Monitoring-Situationen anzugucken. Bei jeder Verschreibung sorge ich dafür, dass ich dem Patienten von Beginn an sage, wissen Sie, ich kann da jetzt nicht reingucken, aber kriege ich die Erlaubnis, wenn wir hier das nächste Mal sprechen, dass Sie mir, meistens haben ja so ein Check-ups da drin, dass ich einmal einen Blick drauf werfe und dann gucke ich ins Handy der Patienten, weil ich habe keine andere Lösung. Und wer es nicht macht, dann verschreibe ich nichts mehr. Und ich sage denen auch am Anfang, wissen Sie, kriegen von mir jetzt diese Therapie verschrieben, das ist sehr teuer. Und Sie kriegen es nur, wenn ich wirklich sicher bin, dass Sie es auch wirklich machen. Und wenn ich merke, da ist irgendwie so ein Zögern, gibt's nichts, mache ich nicht. Ja, das ist es einfach nicht wert. Und dann muss man natürlich auch, müssen wir Ärzte und Ärztinnen auch lernen, wie kommunizieren wir überhaupt über eine Technologie mit unserem Patienten und wie nutzen wir das für unsere Diagnostik oder Therapie. Ich habe aufgrund der Ergebnisse schon die Diagnostik erweitert oder auch Medikamente angesetzt oder auch abgesetzt. Aber man muss erstmal wissen, wie man es wirklich nutzt und was ist auch unsere Erwartung an uns. Also da sind noch viele Fragen ungeklärt, aber ich glaube, es wird Standalone-Lösungen geben, aber es wird mehr und mehr in Form einer Interaktion, einen hybriden Ansatz, sich auch die DIGA weiterentwickeln müssen. Und noch ganz zu guter Letzt, was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich auch gerade an dieser Stelle hier besonders betonen möchte, man kann keine Innovation in die Versorgung, in die Praxen bringen, wenn man einen wesentlichen Teil, die Leistungserbringer, also wir, die es verschreiben, nicht mit bedenkt, und zwar das Gespräch. Das Gespräch darüber ist nicht einfach, ach, jetzt hast du ja mal eine Pille und jetzt schluckst du die, sondern es ist eine neue Form von Kommunikation und die nicht zu entlohnen und es dafür keine Ziffern zu haben. Und das mit 7 Euro abzurechnen oder noch weniger geht gar nicht. Ja, und ich hoffe, dass die Politiker oder diejenigen dazuhören, die da einen Impact drauf haben, das sich anhören, weil das ist nur von einer Seite und zu kurz gedacht. Und ja, das war mir jetzt mal wichtig zu sagen.
Ja,
das ist ein wichtiges Argument. Viele Kollegen, ich kann das total verstehen, dass die sauer und wütend sind. Ne? Also mich in der Ambulanz belastet das jetzt nicht so. Ne? Also ich kriege es jetzt nicht unmittelbar mit, aber wenn ich in einer eigenen Praxis bin, dann überlege ich mir das x-fach, ob ich das wirklich will und mache und diesen Aufwand betreibe.
Ja. Und dann kommt ja noch ein zweiter spannender emotionaler Effekt dazu, dass ja dann immer der Preis der DIGA aufgeführt wird und von vielen Kollegen dann ja mit der eigenen Vergütung verglichen wird. Und das ist ja etwas, was eigentlich nicht zu vergleichen ist, weil wir müssten ja den Preis der DIGA in Verhältnis dazu setzen, was sie vielleicht an allgemeinen Behandlungskosten dann einspart, weil sie vielleicht effizient ist und ähnliches. Und dieser schräge Vergleich, den Kollegen dann manchmal emotional unbewusst führen, macht das Verschreiben natürlich nicht einfacher.
Genau, aber sie erkennen es nicht, ne? Also das ist ja die Herausforderung. Also die Kommunikation ist da einfach nicht gut. Die sehen nur, oh, die kriegen jetzt 200 bis 800 Euro und ich sitze hier mit den 40 Euro pro Quartal. Und das ist ein unfassbares Ungerechtigkeitsgefühl, was ich auch in dem ersten Moment verstehen kann. Aber da sieht man, wie schlecht die Kommunikation noch aktuell ist. Ja.
Ja, du hast ja was ganz Grundsätzliches angesprochen, Alexandra. Ich glaube, der Sachverständigenrat hat schon vor über 20 Jahren angemahnt, dass die sprechende Medizin besser bezahlt werden müsste und wir wegkommen von der Apparatemedizin. Passiert ist da meiner Meinung nach nichts. Ne? Also wir sind immer noch in einem Gesundheitswesen unterwegs, wo eben ganz viel an Leistungen erbracht werden müssen, mit Geräten in erster Linie. Und die sprechende Medizin hat eigentlich keinen großen Stellenwert oder für die wird einfach nicht vergütet. Und bin mal gespannt, ob sich da jemals was dran ändert. Ich glaube, wenn man wegkommen will von einem System, das sich vorwiegend auf die Behandlung von Krankheiten und nicht so sehr auf die Förderung von Gesundheit konzentriert, dann führt da kein Weg dran vorbei. Aber gut, mal schauen, vielleicht eine Aufgabe für die neue Bundesregierung dann.
Naja, und das ist ja dann auch ein Problem, dass dann viele Kollegen dann in so eine, also in einigen Diskussionen, die ich dann häufig bei LinkedIn erlebe, die dann Technik versus Mensch stellen. Ne? So geht die Menschlichkeit durch die Technologie verloren oder entweder dies eine oder das andere. Und ich glaube, dieses Entweder-Oder ist das falsche Denken an dieser Stelle. Aber das wird dadurch natürlich gefördert und der Mehrwert wird aber an dieser Stelle nicht gesehen. Und dann kommt immer noch das Gefühl natürlich zusätzlich auf, ja, das ist jetzt Mehrwert und ich als Person weniger. Und das ist keine gute Entwicklung, ja. Das müssen wir korrigieren.
Genau, wir haben jetzt viel über die DIGAs gesprochen. Es gibt ja durchaus noch viele andere Anwendungen und auch Endgeräte, die in der Versorgung eine Rolle spielen können. Ne? Also die Menschen haben Smartwatches etc. Wie ist es eigentlich, kommen Patienten mit ihren Geräten und auch mit den Daten, mit den Informationen, die diese Geräte sammeln, zu euch und erwarten, dass diese im Rahmen der Behandlung berücksichtigt werden? Also es geht ja durchaus so weit, dass mit einer Apple Watch ein EKG geschrieben werden kann, das sogar von gar nicht so schlechter Qualität ist. Wie ist das? Gibt es da, sind das die absoluten Ausnahmen digital affinen Menschen oder ist das inzwischen so, dass eben auch schon viele Leute mit solchen Endgeräten oder eben auch mit irgendwelchen Anwendungen auf ihren Handys in die Praxis kommen und erwarten, dass das im Rahmen der Behandlung berücksichtigt wird?
Das sehen wir schon regelhaft, also bei uns in der Hausarztpraxis, dass Patienten kommen und Daten mit uns besprechen wollen. Gefühlsmäßig würde ich das so in zwei Gruppen unterteilen. Das eine sind eher so junge, gesunde Menschen, die eine Lebensstiloptimierung anstreben und dann manchmal aber durch gewisse Gesundheitsdaten verunsichert werden, die wir dann eher beruhigen müssen und das einordnen müssen, was ihre Geräte ausspucken. Und dann sehen wir aber auch zunehmend gerade die ältere Generation, die von den Enkeln oder Kindern gewisse Devices geschenkt bekommen, sei es zur Sturzmeldung, dass die Apple Watch da Alarm gibt, oder was wir jetzt ja ganz, ganz, was ja revolutionär war in der Allgemeinmedizin, dass wir einfach bei Typ-2-Diabetikern, die insulinpflichtig sind, einfach die Patienten mit 85 vor mir sitzen und auf dem Smartphone einfach ihren Blutzucker-Tagesverlauf haben und sich nicht mehr selber stechen müssen und ihren eigenen Langzeitzuckerwert dort berechnet bekommen und sich da mit einem drüber austauschen können. Also direkte Krankheitsbilder, wo das einen Mehrwert hat, die müssen sich nicht mehr stechen, haben keine Schmerzen mehr und haben eine dauerhafte, bessere Warnung, setzen sich dann auch gut durch. Bei den Pulsanalysen ist es halt so, dass das gerade Menschen, die dazu neigen, sehr körperorientiert Sorgen zu verarbeiten, manchmal eher auch zu einer Verschlechterung mal von Ängsten führen kann. Und da müssen wir auch da das Gespräch halt immer suchen, um das richtig einordnen zu können.
Und wie ist das bei dir, Alexandra? Auch schwankt das zwischen den Jungen, die Selbstoptimierung betreiben und den Älteren, die was zur Sturzprophylaxe verwenden?
Ja, ich habe ja so eher das neuropsychiatrische Patientenklientel, das ist ein bisschen anders. Die kommen eigentlich nicht proaktiv mit ihren Daten und ihren Handys zu mir. Es ist eher so, dass ich aktiv danach frage, ob sie etwas nutzen und wie sie es nutzen. Ich sage immer, dass ich halt meine Anamnese um ja, die digitale Kompetenz erweitert habe. Das mache ich eigentlich auch bei jeder Neuaufnahme, dass ich gucke, okay, wie nutzt der Mensch das? Was nutzt er? Nutzt er was von der Kasse oder ist er dafür offen, weil ich da ja natürlich mit arbeiten kann, aber ich nutze sehr intensiv die Schrittanzahl. Also ich lasse mir gerne immer die Schrittanzahl zeigen, weil die Schrittanzahl ein indirekter Indikator für alle möglichen Erkrankungen oder Gesundheitszustand oder Allgemeinzustand eines Menschen ist. Und wenn da über mehrere Monate irgendwie 300, 400 Schritte am Tag stehen, was durchaus bei depressiven Patienten vorkommen kann, dann schlage ich schon Alarm. Und das passt auch manchmal gar nicht so mit dem Bild zusammen, was die Leute mir in der Praxis präsentieren, aber ich muss noch proaktiv nachfragen, ja.
Ja, das Thema digitale Gesundheitskompetenz ist jetzt nochmal gefallen und wir hatten es ja am Anfang schon. Deswegen möchte ich das jetzt mal aufgreifen und auch explizit nochmal zum Thema machen. Wir haben ja seit 2019, war es damals, den Paragraph 20k im Sozialgesetzbuch 5. Das heißt also, damals wurde im Bundestag beschlossen, dass zukünftig die gesetzlichen Krankenkassen die Aufgabe haben, die digitale Gesundheitskompetenz ihrer Versicherten zu verbessern, dafür Angebote zu erstellen. Ich war damals auch in diesem Prozess und im Gesundheitsausschuss beteiligt, habe mich dafür auch sehr engagiert. Wenn ich jetzt so 5 Jahre später drauf schaue, muss ich sagen, ich sehe da Luft nach oben. Ich glaube, dass wie so häufig mit den Angeboten, die es gibt, die eh schon relativ gut informierten Patienten erreicht werden. Was seht ihr für Bedarfe in der Arztpraxis und in der Ambulanz? Und wie würdet ihr das Thema angehen? Wo seht ihr Luft nach oben, um die digitale Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu verbessern?
Schwere Frage. Dann hätte man ganz viele Probleme schon gut gelöst. Ich finde, du hast ein ganz wichtiges Thema auch angesprochen, dass du sagst, adressieren wir die Richtigen, kommen wir an die Richtigen ran. Das sehen wir in der Allgemeinmedizin auch, sei es Check-up-Untersuchungen und ähnliches, dass wir eigentlich eher die gut gebildeten Gesunden ständig durchchecken und nicht die, ich sag mal, arbeitende Bevölkerung, die vielleicht auch einen ungesunden Lebensstil hat, also ich meine körperlich schwer arbeitende Bevölkerung, die eigentlich eher vielleicht auch mal gewisse Vorsorgeuntersuchungen annehmen sollten. Und auch da haben wir noch keine perfekte Lösung, wie wir die eigentlich am besten ansprechen können. Ich nehme die Krankenkassen nicht als so super aktiven Player wahr, der da wahnsinnig versucht, die Gesundheitskompetenz nach vorne zu bringen. Wir haben es ja bei der E-Rezept-App gesehen, wo man aktiv auch die Patienten hätte ansprechen können. Ist ja auch nicht viel passiert. Ich bin da wirklich so ein bisschen überfordert mit der Frage, wie die es besser machen könnten, weil ich glaube, der Wille ist manchmal auch noch gar nicht so richtig da.
Ja, vielleicht, Alexander, kannst du noch ergänzen?
Ja, also mein Patientenklientel ist insgesamt sehr krank. Nicht nur häufig auch psychisch, sondern auch körperlich. Die haben viele metabolische Syndrome und alle möglichen Erkrankungen. Und häufig ist auch gar kein Interesse, gar kein Bewusstsein für Gesundheit da. Ja, die nehmen das halt irgendwie so hin. Und jetzt sage ich was, was vielleicht ein bisschen gemein klingt, aber wovon ich fest überzeugt bin, wir müssen gucken. Ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen, aber gestern Abend habe ich mal durchs Fernsehen gezappt. Da lief dann irgendwie die Geissens und was weiß ich was. Wir müssen auf, in Anführungsstriche, solche Privatsender gehen und dort muss Gesundheitskompetenz in passenden Formaten geliefert werden, was attraktiv, interessant ist und wie man das aufbaut. Also ich bin mir sicher, dass das möglich ist, um dort die Zielgruppen zu erreichen. Wir erreichen sie, glaube ich, nicht über ihre Krankenkassen, sondern da, wo die Leute in Anführungsstriche sind. Und viele meiner Patienten sind da. So, und das klingt jetzt so, weiß nicht, so pauschal ab, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg zu gucken, wo halten sich die Menschen auf oder Dschungelcamp oder sowas, ja. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls Gesundheit spielerischer, interessanter zu gestalten und da auch Vorbilder zu suchen aus diesen Gruppen. Das wäre so mein banaler Vorschlag von mir.
Genau, und ergänzend dazu natürlich auch in den Schulen schon anzufangen, dass wir Gesundheitskompetenz und digitale Kompetenz in einem in den Schulen vermitteln, Sport und ähnliches, gesunde Ernährung, so ganz basale Dinge, die politischen Willen aber brauchen, um da auch gewisse Lobbyinteressen, glaube ich, vorzugehen. Ich glaube, Wissen tun da schon viele, was man machen könnte.
Gerade wenn es um die digitale Gesundheitskompetenz geht, dann dürfen natürlich soziale Medien nicht ausbleiben, gerade bei der Gruppe, die du gerade angesprochen hast, ne, Jugendliche. Da habe ich im letzten Jahr bei einer großen Veranstaltung zu Gesundheitskompetenz im BMG mal angeregt und gefragt, wie es denn aussieht, ich sag mal, mit all den parastaatlichen Informationsangeboten, BZGA, Nationales Gesundheitsportal, warum die zum Beispiel nicht auf TikTok sind, ja. Da wurde mir geantwortet, dass man ja nicht auf jeden Zug aufspringen müsste. Also, ja, also ich glaube, das ist noch nicht bei allen Verantwortlichen angekommen, dass man hier tatsächlich für die unterschiedlichen Gruppen auch sehr unterschiedliche Wege einschlagen muss, um die zu erreichen. Ja. Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch eine große, große Aufgabe vor uns und nicht. Am Ende geht es wahrscheinlich auch nur, wenn ja alle an einem Strang ziehen und man auch überlegt, wie man da so eine konzertierte Aktion rausbekommt. Ne? Also eben nicht nur einseitig jetzt sagt, okay, das ist die Aufgabe der Krankenkassen, da ist es eben gesetzlich verankert, sondern auch versucht, im Rahmen des Leistungsgeschehens, organisationale Gesundheitskompetenz ist ja auch so ein Stichwort, wie kann man das erreichen? Ne? Auch das ist sicherlich so, dass da Luft nach oben ist, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Klinik geht. Und dann ist es natürlich auch nicht so, dass dort das gesamte Personal schon die Kompetenzen mitbringt, um dann zum Beispiel souverän mit digitalen Anwendungen umzugehen.
Und das Essen in den Kliniken ist auch nicht toll.
Ja. Genau. Aber wir kommen so langsam schon zum Ende und damit auch so ein bisschen zu den Zukunftswünschen. Ja. Wie sieht denn euer Wunsch aus an die Zukunft bezogen auf die Digitalisierung und die Gesundheitsdatennutzung? Was wünscht ihr euch da? Vielleicht, Alexandra, magst du mal anfangen?
Ich wollte gerade mal, lass mich noch einen Moment denken, das ist eine große Frage. Nikolas, für mich zu beginnen.
Ich kann gerne mal starten. Ich würde mir wünschen, dass wir in den Praxen direkt die Vorteile der Daten, die bei uns erhoben werden, zurückgespielt bekommen in einer Art und Weise, dass wir das nutzen können. Dass wir zum Beispiel im Hintergrund eine KI laufen haben, die unseren individuellen Patienten matcht auf eine große Bluthochdruckstudie und sagt, eine Subgruppe, die deinem Patienten entsprochen hat, hat am meisten von dem und dem Medikament profitiert. Dass ich eine Entscheidungsunterstützungshilfe bekomme, um direkt angepasst an meinen Patienten bessere Entscheidungen zu treffen. Oder ich seltene Erkrankungen sind ja selten, aber es gibt so viele, dass sowas dann doch wieder häufig ist, dass man einfach sensibilisiert wird, wenn Daten zusammenfließen aus Krankenhausaufenthalten oder anderen Praxen und uns da auch vielleicht ein Hinweisgeber ist, hey, habt ihr daran gedacht? Das könnte auch was anderes noch dahinter stecken. Oder eben, wie ich es vorhin angesprochen habe, bei den DMP-Patienten, wie ihr aufbereitet bekommen von den verschiedenen 100 Patienten, die du da hast, sind die 5, aber die, die jetzt eigentlich deine größte Aufmerksamkeit brauchen und wie so auch besser steuern kann, wo ist ärztliche Aufmerksamkeit notwendig, wo können wir vielleicht auch Patientenkontakte delegieren. Wir haben ja gerade so eine Entwicklung zur Teampraxis hin, wo multiprofessionell in den Praxen gearbeitet werden soll, wo kann das vielleicht auch ein nichtärztlicher Mitarbeiterin, Mitarbeiter übernehmen, dass uns digitale Tools einfach in diesen Entscheidungen unterstützen, welche Versorgung für welchen Patienten durch wen. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
Alexandra, das ist eine gute Vorlage darauf.
Ja, das ist eine gute Vorlage. Das kann ich genauso unterstützen. Und dass das so, so sanft wie möglich einfach funktioniert und läuft, dass man das irgendwie sozusagen gar nicht so groß mitbekommt, dass man nicht ständig immer wieder denkt, oh, hier komme ich jetzt nicht weiter, weil ich jetzt hier doch diese Daten nicht nutzen kann, sondern dass sozusagen diese Unterscheidungsunterstützung oder dass die Daten gut für uns aufbereitet sind, dass wir sie gut verfügbar bekommen und nicht 100 Datenpunkte mit 100 Tabs, die auf unserem Bildschirm offen sind, für jede neue Indikation und Diagnose einen neuen Tab. Es werden viel zu viele, es entstehen ja mittlerweile zu jeder Erkrankung ein Unternehmen so ungefähr. Und jeder denkt, er ist der Einzige. Also so die Integration und die Einfachheit, ich sag manchmal gerne so ein Apple-Gefühl, dass es einfach so rund läuft, ja, dass es ineinander fließt. Und das kann ich hundertprozentig unterstreichen von Nikolas, ja.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich schön, mit euch zu sprechen. Hat mir Spaß gemacht und alles Gute für euch.
Danke.
Vielen Dank.
Ja, auch.
Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr auch diese Folge von Mit Daten heilen gehört habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt. Und alles Gute. Bis bald. Tschüss.